Diskussion, dass der Alpha-Wolf vorne am Stamm geht.
Ach so, jetzt, dass du jetzt weißt, was du meinst.
Der hinten geht und ist, ja. der hat immer eine Partnerin. Ne? Also ja, genau klar. Das Gegenteil von dem, was Andrew Tate und so predigt.
Ja, ja,
ne?
Okay.
Aber diese Machiavelli-hafte Erzählung zieht halt besser. Ne? Alleine vorne, ich räume halt aus dem Weg. Das ist scheiße. Ne?
Also die machiavellistische Theorie, die bedient halt das menschliche Ego ganz
hervorragend. Das männliche Ego.
Das männliche Ego ganz exzellent, ja. Und ja. Darüber haben wir jetzt 200 Jahre lang die Welt an den Punkt gebracht, an der wir jetzt sind. Brauchst du ja nicht beklagen, ist ja wie es ist. Ja, aber es überlebt sich halt. Ja.
Weil irgendwann hat es ausgegeben, das hat ja lange Zeit lang ganz gut funktioniert, aber nicht vergessen.
Ja, klar. Sind wir schon angefangen, oder? So, wir rollen schon längst und deswegen ist Bam. Forecast Nummer 13 ist live. Es wird eine verkorkste Sendung, weil Tristan Hawks bei mir heute zu Gast ist. Wir haben gerade schon angefangen. Jahrgang 93. Ihr könnt euch alles über ihn durchlesen im Internet, was ihr euch durchlesen wollt. Ich habe einfach Interesse an dem Menschen Tristan Hawks, der jetzt hier sitzt. Der verdammt geile Thesen da draußen in die Welt rausposaunt und mit den Reflexionen, die dann zurückkommen, mal wütender, mal gelassener in irgendeiner Form umgeht. Ich begrüße dich herzlich bei uns. Tristan, geil, dass du da bist.
Hey, danke für die Einladung.
Sehr geiler Shit. Wir gucken mal, was der Check-in-Butler uns heute souffliert. Ach geil, das ist die richtige Frage für dich. Wer ist dein Held oder deine Heldin?
Mein Held. Also es gab mal, der wird niemandem was sagen, Christopher Hitchens. Das war ein englischer Contrarian. Also jemand, der immer unglaublich gut argumentieren konnte gegen die Mehrheitsposition und irgendwie auch am Ende immer recht hatte. Das war in meiner Jugend mein intellektuelles Vorbild. Also jemand, der so stark, also war Journalist und so stark auf seine Werte gepocht hat, dass auch wenn ihm alle gesagt haben, dass er ein Arschloch ist und Unrecht hat, die trotzdem im Ende immer in Grund und Boden argumentiert hat. Und das war so mein großes Vorbild und mein großer Held.
Identifizierst du dich selber gerne als Arschloch?
Das ist eine gute Frage.
Oder Rechthaber?
Nein,
oder
es wird mir oft zugeschrieben. Also so eine gewisse Arroganz wird mir immer sehr gerne zugemessen. Was natürlich lustig ist, weil in diesem Business, in dem ich bin, gibt es eigentlich nur zwei Charaktere. Es gibt die echten Narzissten, also die richtig drauf stehen. Und dann gibt es Leute wie ich, das sind Überkompensatoren. Ja, also ich war in der Schule dick und unbeliebt. Ja, das heißt, das ist jetzt hier sozusagen meine Überkompensation am Ende. Und ich habe gemerkt, man kann die Leute in meinem Business eigentlich immer nur in diese zwei Kategorien trennen. Das heißt, die Arroganz, die man vielleicht manchmal wahrnimmt, das ist wahrscheinlich einfach nur so eine projektive Fläche.
Also bist du jetzt dünn und beliebt?
Ja.
Ich überlege gerade, in welche Kategorie ich mich diesbezüglich einordne. Also Narzisst mit Sicherheit, also im Sinne von, ich finde mich selber ganz okay. Mhm. Und dass die Umwelt das permanent, also nicht mehr so wie früher, aber doch immer noch so ein bisschen als Arroganz, überheblich und so weiter einordnet und es mir zurückspielt. Damit komme ich eigentlich ganz gut klar.
Ja, das nimmt man dankend an, oder?
Tatsächlich ist es mir auch in großen Teilen egal.
Das ist ja arrogant von mir.
Weil das ist mit Sicherheit arrogant von mir, aber es hält mich halt extrem gesund. Ja. Es hält mich potent und viel mehr will ich vom Leben eigentlich nicht. Ja. Und insofern mache ich mir darüber einfach nur begrenzt Gedanken, wobei ich tatsächlich...
Habe ich mein nächstes Vorbild gefunden.
Also die Schwierigkeit ist ja tatsächlich liebevoll zu bleiben gegenüber allem Scheiß. Also jetzt bin ich schon wieder wertend, ja, aber gegenüber allem, was da draußen irgendwie passiert. Ja. Man hat irgendwie das Gefühl, dass seine eigene Weltsicht in irgendeiner Form von Wert ist, dann teilt man sie mit dem Außen und dann kriegt man halt permanent irgendwie die Schelle. Und darüber zu sagen, nee, irgendwie, du bist nicht doof dafür, dass du mir die Schelle gibst und ich bin auch nicht doof dafür, dass ich dir das alles unterbreite. Lass uns doch mal gucken, ob wir insgesamt in diesem Bild ankommen. Das hat dann nicht mehr allzu viel von Recht haben, sondern das hat einfach sehr viel von per se kommunikativem gemeinsamen Verständnis, von Diskurs, von Evolution und so weiter. Und da ist also so ein Gegeneinander, wie du das teilweise ja auch für dich als Marke so ein bisschen in Anspruch nimmst, glaube ich, total hilfreich, insgesamt in den Dialog zu kommen für die Leute, die wirklich dialogisieren wollen und einfach hart provokant für die, die es nicht wollen, die sich dann auch an dir abarbeiten und dich mit diesen ganzen Zuschreibungen bewegen.
Ja, ich meine, ich bin eigentlich, das würde man kaum glauben, eigentlich relativ konfliktscheu, aber ich merke, dass gerade was du angesprochen hast, diese kommunikative Ebene zu finden, wo auch was raus entstehen kann, das ist halt sehr selten geworden. Mhm. Also ich merke das vor allem, ich schreibe jetzt schon seit 6 Jahren eine wöchentliche Kolumne für die Kronenzeitung in Österreich. Ja. Also eine Rebellenkolumne. Ja, es ist eine Rebellenkolumne. Ja. Du kannst dir vorstellen, jeden Montag ist meine E-Mail-Box voll mit den Lesermails und da ist vielleicht 5% sind vielleicht nett. Ja. Und wenn man sich dem lang genug aussetzt, dann wird man da, redet man sich einmal, wird dagegen ein bisschen immun, aber das diskursive Niveau ist schon langsam mittlerweile schon ein bisschen schwierig.
Das gibt es eigentlich nicht mehr. Worauf führst du das zurück, dass das so ist?
Das ist ganz klar Anonymisierung, glaube ich. Das sieht man ja in allen Studien, Verhaltensstudien. Ne? Wenn ich, die Person läuft ja gar kein Risiko. Mhm. Ja, also wenn Walter von Hintertupfingen mir schreibt, was für eine dumme Arschgeige ich doch bin, welche Konsequenzen entstehen da. Ja? Wenn du das früher in deinem Stamm gemacht hättest, draußen, ja, am Marktplatz oder im Wirtshaus, da gibt es ein normatives Element.
Ja, das heißt, es ist die Faust.
Ja, ja gut, das wäre jetzt sehr Testosteron getrieben, aber da gibt es eben eins. Ja? Das könnten auch andere Leute sein, die sagen, hey, so kann man keinen Diskurs führen. Mhm. Aber das passiert da eben nicht mehr. Ja? Und dann hast du natürlich diese generelle kommunikative algorithmische Zuspitzung. Es muss halt alles immer spitzer, pointierter, schlimmer, dramatischer sein und das schlägt natürlich auch im Ende in die Kommunikationsform und die inhaltliche Kompromissbereitschaft der Leute ein.
Mhm. Macht dir das Freude, diese Kolumne zu schreiben, beziehungsweise montags in dein E-Mail-Postfach zu gucken?
Naja, die Überzeugung, die ich habe, ist, dass da lesen natürlich auch viele Leute, deren Meinung es sich auch lohnen würde zu ändern, sage ich mal vorsichtig. Und ich kann jetzt natürlich total geil einfach in meiner eigenen Blase rumschwimmen und mir die ganze Zeit nur sagen lassen, wie toll ich bin. Dann habe ich mir nichts verändert. Ja? Das heißt, meine Überzeugung, das rede ich mir vielleicht auch einfach nur ein, aber so ist es auch, wenn ich es schaffe, von der Leserschaft Leute auch zu überzeugen, ja, von anderen Ansichten oder auch eben von einfach Kompromisspositionen, dann habe ich schon viel mehr bewegt, als wenn ich immer nur einfach das sogenannte, im Englischen wunderbares Wort, Circle Jerking. Ja, also die direkte deutsche Übersetzung.
Sehr, sehr schön.
Die
mentale Masturbation auf sich selbst.
Ja, Kreiswichsen hat man das mal genannt.
Beides schön.
Also der Wunsch da auch Leute zu bringen. Und man muss auch sagen, das klingt jetzt sehr, sehr arrogant schon wieder, es hält dir auch einfach manchmal den Spiegel vor. Also manchmal checkst du auch einfach, in was für einer Sphäre und Blase du unterwegs sind und wie die Probleme so manche andere Leute eben auch sind.
Ja, Blasenbildung ist das große Problem unserer Zeit und jeder, der natürlich diese Blase als solche nicht sieht, fängt dann an, einfach über andere Blasen zu werten, wie der Kollege aus Hintertupfingen, der da die verbale Ohrfeige verteilt. Und also für mich ist das große Thema unserer Gegenwart das Thema Verantwortungsübernahme. Also wofür nehme ich eigentlich die Verantwortung und wofür nicht? Also gerade die Anonymisierung gibt dem Menschen aus Hintertupfingen in Anführungszeichen die Chance, sein kleines Ego auf dich drauf zu projizieren und dir permanent irgendwie die Schelle zu verteilen. Und da frage ich mich, Menschen, die das tun, welche Verantwortung übernehmen die eigentlich im Leben wofür? Ja, weil wenn dessen Lebensinhalt darin besteht, Menschen, die nicht seine Meinung haben, beziehungsweise die er einfach für woke Spinner hält, permanent zu verurteilen, was macht der Mensch mit seinem Leben? Was macht der Mensch mit seinem Umfeld? Mhm. In welcher Form ist der Mensch für sich selber irgendwie in so viel hoffentlich Frieden, dass andere Menschen nicht unter ihm leiden? Und mein Gefühl ist, dass diese ganze Blasenbildung permanent dazu einlädt, sein Ego daran letzten Endes aufzuschubbern und in diese Konflikte insgesamt zu führen. Und deswegen, wofür wollen wir eigentlich insgesamt Verantwortung übernehmen? Mhm. In welcher Art und Weise kommunizieren wir uns in die Welt und wie tragen wir alle dazu bei, dass die Welt zu einem besseren Ort wird? Ich meine, ich habe mich schon lange davon verabschiedet, dass ich da irgendwie einen signifikanten Beitrag zu leisten kann. Ich kann das in meinem kleinen Umfeld tun, aber im Großen habe ich den Anspruch gar nicht mehr. Was machen wir eigentlich mit uns selbst? Wofür übernehmen wir eigentlich wirklich Verantwortung?
Ja, gut, die zwei Sachen. Also ich glaube, die eine Tragödie hinter der Blasenbildung und der Kommunikationsebene ist ja, wir denken, das sind dann so irgendwelche fiesen Trolle, die den ganzen Tag lang nichts anderes machen.
Also ich glaube, das ist einfach Joe Schmo, dem ist langweilig und der denkt sich, fünf Minuten verpasse ich dem Hawks jetzt eine Ohrfeige.
Ja, genau, und vielleicht hat er gerade einen Druck. Ja. Ja, und vielleicht ist er ein ganz normaler, netter Typ. In Person würde der mir nie irgendwas sagen. Und das heißt, wäre nicht so zu mir. Ja, und das heißt, it's a bug, not a feature, was da gerade passiert. Ja. Man kann wahrscheinlich die nettesten, coolsten Leute in so einem anonymen Umfeld irgendwann dazu bringen oder irgendwann verselbstständigt das so. Das heißt, da muss man sicherlich gegen ansteuern. Und zu dem anderen Punkt, dieser Versuch, sagen wir mal, die Welt zu verbessern, klar, es ist wertend, aber so müssen wir in dem Kontext auch sein. Wir hätten ja eigentlich durch das Netz und durch die Verbindung die Möglichkeit, aus unserem kleinen Kreis, den wir beeinflussen zu können, ein extrem starkes multiplikatives Potenzial zu haben. Klar. Also es wäre eigentlich total, ja, das bisschen totgecringete Wort wäre jetzt empowering, ja, aber ich finde, was uns allen eigentlich fehlt, ist, da gibt's ein wunderbares englisches Wort für Agency.
Mhm. Ja. Oh,
very zu nice. Deutsch ja, ist ja. Es irgendwie Selbstwirksamkeit, aber es trifft es auch nicht ganz. Nee. Ne? Agency hat noch so ein bisschen noch einen schöneren Ring to it.
Mhm.
Und die müssten wir eigentlich haben im Netz. Aber durch diese Blasenbildung passiert ja genau das Gegenteil. Und das frustriert mich so sehr. Und es ist natürlich auch ein total süßes Gift, immer nur von der eigenen Meinung bestätigt zu werden.
Ja, klar.
Ich kann es nachvollziehen. Aber ich glaube, wenn wir das nicht auf regulatorischer Ebene jetzt irgendwann mal einstampfen, und da gehen ja jetzt die ersten Zeichen schon los. Ich predige das ja schon seit 2 Jahren. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die Sonderposition von mir. Ich bin 31-jähriger Digital Native. Ja, ich bin aufgewachsen in dem Zeug. Mhm. Und wenn ich mich dahin stehe und sage, Leute, wir haben es übertrieben. Wir müssen da eine Korrekturschleife einleiten. Dann hat das eine andere Gewichtung. Ja, ich habe also dafür noch keinen perfekten Begriff, aber es ist so ein bisschen wie, nur die SPD konnte Hartz IV einführen. Mhm. Und nur die CDU konnte die Schuldenbremse ausziehen. Ja? Und so können auch nur, glaube ich, die Digital Natives diesen Wahnsinn stoppen, weil wenn die Boomer sich da hinsetzen und sagen, ja, die neue Technologie verdummt die Jugend und alles geht den Bach runter, dann sagt man, ja, okay, Opa, jetzt sitze ich schon. Ja? Aber weißt du, was ich meine?
Ja, also,
das macht schon noch
einen Unterschied. Ja, dankbar, dass du dich mit mir als Opa noch auseinandersetzt.
Ja, was hat X-ler. Alles gut.
Was?
Du bist Gen X.
Ja, ja, what can I do? Ja, das musste meinen Eltern vorwerfen. Was hat denn dir in deinem Leben zu Agency verholfen? Also, jeder fühlt ja irgendwie, dass er Agency hat.
Mhm.
Ja. Aber deine gefühlte Agency, wo kommt denn die her?
Die kommt mittlerweile wirklich daher, dass ich merke, dass ich eine Nische besetzt habe, die eine wirkliche Nische ist, aber die funktioniert zu einem gewissen Grad. Weil in der jetzigen Zeit, und da habe ich lange gebraucht, um das jetzt eigentlich erst zu checken, dass das meine Rolle auch ist, in der jetzigen Zeit des durchgehend anhaltenden Pessimismus ist, ja, es gibt so eine Optimismusbewegung, aber die wirkt halt immer irgendwie naiv und süß
nett
und wird sofort erschlagen von den Pessimisten. Die haben die besseren Waffen momentan, muss man einfach sagen. Und ich habe so eine, glaube ich, so ein bisschen so eine eigene Position darin gefunden. Ich habe das mal wütenden Optimismus genannt.
Mhm.
Also diese Energie, die gerade den Pessimisten und den regressiven Leuten gehört, den zu kapern und ins Positive zu drehen. Und davon gibt es wirklich relativ wenig und deswegen sehe ich, dass das verfängt. Und das gibt mir das Gefühl, dass ich mit meiner komischen Zusammensetzung, die ja irgendwie so von cholerisch bis turbo-optimistisch irgendwie manchmal läuft, dass ich da wirklich was bewegen kann. Und das ist eigentlich die Agency, die ich bei mir spüre.
Das gefällt mir und es ist insofern auch spannend, als dass wir uns da tatsächlich so ein bisschen antagonistisch gegenüber sitzen. Ich bin ein totaler Freund des negativen Denkens. Also ich bin jetzt kein Pessimist als solches, aber... Und ich glaube, du bist gar nicht so viel anders, aber die Welt generell durch eine extrem kritische Brille zu sehen, hilft mir total, die Potenziale zu sehen und dann tatsächlich in diese Potenziale reinzusteuern. Und wenn ich wütender Optimismus, ich kann mich darin ganz gut wiederfinden und gleichzeitig kann ich mich auch in dem friedlichen Pessimismus ganz gut wiederfinden, weil ich mein Gefühl habe, dass dieses wütende oder irgendwie offensive Überzeugen wollen auch eine Energie in die Welt bringt, die generell das andere stärkt. Ja, ich nehme mal dieses AfD-Phänomen, dieses ganze Anti-AfD-Gedöns, mir geht es derartig auf die Nerven im Sinne von Verbieten und so weiter. Uns bleibt einfach nur der Diskurs und in der Art und Weise, wie wir permanent auf die AfD einprügeln, stärken wir sie. Und deswegen glaube ich, dass, also für mich, und das ist letzten Endes auch Produkt meiner letzten 20 Jahre, glaube ich, dass die tiefe Gelassenheit in puncto, dass die Dinge okay sind, wie sie sind, mich generell in mir selber an einen ganz guten Punkt führt, eben auch das andere einigermaßen nicht wütend wahrnehmen und kontern zu können. Mhm. Kontern nicht im Sinne von gegen, aber gemeinsam an der Seite mit dem, was ich nicht verstehe oder was ich nicht gut heiße, dazu marschieren. Und deswegen finde ich mich eher auf dieser Seite des, ich sag mal, pragmatischen Pessimismus ein.
Da haben sich zwei gefunden.
Ja, whatever. Ja, mir gefällt dieser wütende Optimismus total, weil Wut für mich ein Riesenantreiber gewesen ist, auch zum Beispiel diese Company zu gründen, überhaupt einfach meinen Lebensweg in den letzten 20 Jahren zu finden. Ohne Wut hätte ich es niemals geschafft. Mhm. Ja? Nur merke ich, dass diese Wut in mir selber teilweise einfach ein paar Dinge ausgelöst hat, die mir insgesamt nicht gut getan haben. Ich weiß nicht, ob Wut irgendwie ein Gefühl ist, das einem hilft.
Nein, für die Psyche ist es auf lange Frist sicherlich nicht gesund, ne? Keine Frage. Aber ich bin ja noch jung, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, was das angeht, bevor ich mich da meiner eigenen Wut verbrenne. Ich meine, das ist natürlich die Frage ist, ich stimme dir zu in der Analyse, dass man das wahrscheinlich nur auf diskursiver Ebene besiegen kann. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass viele dieser politisch ich sage es einfach mal, regressiven Tendenzen, weil es ja immer Zukunftsbilder zeichnet, die aus der Vergangenheit kommen, ganz stark, und die auch romantisiert. Und Nostalgie kann man nachvollziehen, ist eine tolle Sache. Ja, weil alles in der Vergangenheit, was negativ war, hat man entweder verdrängt oder verarbeitet. Ne? Das heißt, der Filter läuft natürlich total aufs Positive.
Ja.
Aber wenn man jetzt versucht, die auf diskursiver Ebene zu besiegen, ist, glaube ich, das Erste, was man verstehen muss, dass das Bedürfnis, das dahinter steht, diese Flucht in die Vergangenheit, daher kommt, dass wir als kollektive Gesellschaft die Zukunftsvision verloren haben. Die gibt es nicht. Es war jetzt eine lange Zeit lang. Ja. Also, wenn ich mit meinem Vater darüber rede, das ist 68er Sponti gewesen, ja, da war es klar, wo die Zukunft hingeht. Man weiß, wofür man kämpft, für welche Zukunft. Mhm. In einer fragmentierten Gesellschaft gibt es so viele Zukünfte, dass wir keine Kollektive schaffen können. Dann laufen alle in verschiedene Richtungen. Und dann passiert natürlich irgendwann der Punkt, wo man sagt, boah, das ist mir jetzt aber wirklich ein bisschen zu viel. Ich will zurück in die Vergangenheit. Ich glaube, dieses Bedürfnis mal nachzuvollziehen, ist wahrscheinlich mal der erste Schritt, auch dagegen etwas zu tun. Beziehungsweise, ja, also Empathie ist natürlich auch immer gefährlich, aber auch ein bisschen Empathie zu haben gegenüber den Personen, die sowas von dermaßen keine fortschrittliche Zukunft mehr sehen, dass sie sich in die Vergangenheit flüchten. Das ist ja mal eine Statusanalyse, die wir ziehen müssen.
Also vor allen Dingen ist mein Gefühl, dass die sich so eine Kollektivvergangenheit zurückwünschen, also im Sinne von völkisches Zusammenhalten,
gegebenenfalls auch
gegen anderen. Ja. Also und das ist, glaube ich, letztlich die große Gefahr, weil jetzt habe ich hier einen berufenen Anthropologen gegenüber, der sich mit den Menschen so ein bisschen auskennt. Und ich glaube, wir Menschen, wir streben alle einfach nach sinnhafter, zweckhafter Betätigung, eben auch für uns selbst. Und ich glaube, dass, also meine persönliche Zukunftsvision ist ein Kollektiv aus aufgeklärten Individuen, die miteinander, füreinander Dinge tun, die die Welt weiterbringen. Das bedeutet aber eine ganz, ganz andere Selbstwirksamkeit und eine ganz andere Selbstreflexion, eine ganz andere Eigenmacht, Agency, als in der Vergangenheit. Weil in der Vergangenheit habe ich die Agency gar nicht so gebraucht, weil ich konnte mich auf alle möglichen Alimentationsmechanismen von rechts und links und der Papa, der mich behütet und der Chef, der für mich sorgt und so weiter verlassen und das alles kollabiert. Alles geht kaputt. Das heißt, ich werde in Anführungszeichen auf mich selbst zurückgeworfen und das kann ich jetzt beklagen. Und wenn ich tatsächlich unmündig vor mir selbst bin, dann beklage ich es auch. Und dann wünsche ich mir das große, mächtige Kollektiv zurück, das mich schützt. Oder ich fange an, mir zu überlegen, wer bin ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Wofür stehe ich eigentlich? Und in welcher Art und Weise will ich mich mit Menschen, die irgendwie für Ähnliches stehen, so verbinden, dass eine größere Kraft daraus wird, als die ich selber imitieren kann. Und ich glaube, das ist das Calling der Gegenwart, dass wir diese ganzen, also jetzt weißt du das alles selber, ich spreche hier gerade zu mir selbst, dass wir diese Form von Selbstexploration jetzt wirklich langsam mal beginnen, um dann im Kollektiv bei etwas anzukommen, das tatsächlich keinerlei Beispiel in der Vergangenheit hat. Weil wir haben überhaupt keine Chance, einfach qua Digitalisierung und so weiter, weißt du alles, überhaupt wieder dahin zu kommen, wo wir herkommen. Das hat einfach eine völlig andere Welt.
Das ist eine Illusion. Nur, wie gesagt, es ist natürlich auch nachvollziehbar, dass die Leute dahin wollen, weil wir kein gutes Bild für danach haben. Es ist ja so, dass in Gesellschaften immer das Pendel zwischen Individualismus und Kollektivismus so hin und her schlägt. Und meine These ist, weil das ist ja so ein Marketing-Mantra seit 40 Jahren, wir werden immer individueller, der Kunde wird immer individueller, muss immer individuell ansprechen. Ich glaube, wir sind an der Spitze angekommen. Dieses Pendel schlägt gerade zurück, uns fehlen aber die Mechanismen, um das Kollektiv, wer sind das Wir, zu bedienen. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen ein Wir. Ja. Und diese Überforderung und diese Nicht-Antwort darauf, die führt, glaube ich, auch gerade ganz stark dazu.
Ich weiß nicht, ob es eine Nicht-Antwort ist. Ich glaube einfach, dass die Antwort auch in einem völlig anderen Kosmos liegt, weil wir natürlich können wir die Zukunft nur irgendwie extrapolieren als etwas, was wir in der Vergangenheit gelernt haben. Oder wir fangen an, tatsächlich an, dieses Vergangenheitsbild mal zu transzendieren und zu überlegen, was kann denn die Zukunft wirklich bereithalten? Und jetzt kommen wir natürlich aus dem Zeitalter der Wissenschaft, aus dem Zeitalter des Faktischen und so weiter. Und jetzt fangen so langsam an, diese ganzen Paraphänomene in der Welt Raum zu greifen, ja, die uns tatsächlich auch einen Raum aufmachen, mal in was völlig anderes zu denken. Also inklusive einem völlig anderen Selbst. Ja? Also die Abstraktion ein Stück weit von unserem Ego ins Ich und ins Selbst so weit reinzukommen, dass tatsächlich ein Raum entsteht, der bislang not explored gewesen ist. Einfach, weil uns die Gesellschaft gesagt hat, das machst du aber nicht und das war alles Hokuspokus. Und dass da tatsächlich einfach fucking Magic auf uns wartet. Und das ist tatsächlich, und ich glaube, dieses Zukunftsbild, das dürfen wir jetzt gemeinsam entwickeln. Nur aufgrund der Tatsache, dass wir es nicht haben, nach deiner Lesart, heißt nicht, dass wir verzweifeln müssen und irgendwie regressiv in die Vergangenheit gucken müssen. Also die Zukunft ist ja genauso eine Illusion wie die Vergangenheit. Ja, shit happens now. Ja. Und die Frage, was glauben wir, was morgen passiert? Und Ich glaube, dass die Frage, wer bin ich, was kann ich, mit wem will ich mich verbinden, um künftig irgendwie heißen Scheiß zu machen, dass das einfach die Frage der Gegenwart
ist. Ja, aber das ist ein deutsches Unikatsphänomen zu einem gewissen Grad auch, weil wir natürlich in Deutschland eine Sache unglaublich gut immer konnten, industrialisieren. Wir waren so unglaublich gut im Sachen bauen. Und es gibt ja diese Erzählung, ja, der preußische Fleiß, deswegen sind wir so gut geworden. Ziemlicher Blödsinn, ne? Also was die großen industriellen Länder eigentlich alle gemeinsam haben, ist nicht, dass die Leute so fleißig waren, das waren sicherlich auch, sondern die Menge an miteinander verbundenen Flüssen. Das ist gratis Logistik.
Ja, das ist geil, ja.
Und diese Selbsterzählung, sei mal dahingestellt, ich finde es ja auch toll, wenn man sich als fleißig bezeichnet und so weiter. Problem ist nur, das Industriezeitalter geht jetzt dem Ende zu. Ja, ich habe es jetzt neulich geschafft, in einer Talkshow einen industriellen Vertreter dazu zu bringen, zuzugeben, dass das fossile Zeitalter zum Ende kommt. Aber denke mal, was für ein Schritt das ist. Das ist schon, also wir sehen, da bewegt sich etwas. Nur die Frage ist, was kann ein Land wie Deutschland, das sich in diesem industriellen, produzierenden, sein Ego und seine Daseinsberechtigung, wenn man so möchte, aufgebaut hat, danach sehen? That's really difficult, weil auch den Namen digitales Zeitalter ist auch zu verknappt als Begriff. Wir wissen es einfach noch nicht so ganz. Das ist tricky. Ja, und ich glaube, genau da ist, deswegen ist es gerade in Deutschland so intensiv, diese Flucht in die Vergangenheit, weil das konnten wir immer gut.
Naja, da lag halt irgendwie the low hanging fruit, also im Punkt Selbstverständnis, irgendwas zu bauen, das irgendwie komplizierten Mechanismen einfach gehorcht. Aber, und das hängt auch mit der deutschen Angst zusammen, die sicherlich jetzt knapp 100 Jahre her natürlich durch irgendwie zwei Weltkriegspleiten und so weiter geschürt worden ist. Irgendwie the safe route, ja, war immer der deutsche Weg. Ja? Mhm. Also auch der berechenbare Weg. Und es geht nicht mehr. Und die Frage ist, wie kriegen wir es in diesem Land hin, dass eine Form von Kollektivzuversicht entsteht, die uns dann in eine Richtung führt, die jetzt zum Beispiel nicht die gleiche ist wie in den USA, da ist es schon aus meiner Sicht längst irgendwie das Pendel irgendwie in die andere Richtung ausgeschlagen, zumindest in großen Teilen. Und irgendwie so eine kollektive Lebens- und Gesellschaftszuversicht, wie kriegen wir die hin? Über wütenden Optimismus, über eine Form von entstehen lassen dessen, was entstehen will. Wenn es ein Rezept gäbe, wir hätten es sicherlich alle gern schon gefunden, aber ich glaube, es ist komplexer.
Ambiguitätstoleranz ist eine Sache, die uns in Deutschland einfach quasi unmöglich ist. Und eine Sache, die mir immer auffällt, das ist neulich für die Deutsche Bahn viel gemacht, ist, das Bestehende, das kann vor sich hingurken. Das kann nicht mal ganz klappen. Daran hat man sich gewöhnt. Aber das Neue, das muss bis auf den letzten Millimeter perfekt durchgeplant sein. Und das ist eine Sache, die dann ganz oft natürlich alles an Innovation killt. Im Englischen sagt man, don't let the perfect be the enemy of the good. Mhm. Ja, und das passiert hier zuhauf, weil wir ja so planerische Leute auch sind. Mhm. Ich glaube, da muss ein Kulturshift passieren, der auch vielleicht nur erzwungen werden kann. Weil, also eine These, mit der ich jetzt gerade stark arbeite und die hat mir auch einiges geöffnet jetzt gerade geistig, ist, wir befinden uns eigentlich gerade mitten in der dritten Informationskrise der Menschheit. Ich habe das so noch nie so ganz wahrgenommen. Ja, wir hatten ja Schrift, daraus kamen dann die hierarchischen Strukturen. Buchdruck danach, den romantisieren wir ja mal massiv, ne, das stimmt, in Deutschland.
Naja, also, gut, weil wir auch diejenigen waren, die...
Ja, naja, genau, aber was ist danach passiert? Erstmal haben sich die Christen 30 Jahre lang die Fresse eingeprügelt. Mhm. Wenn du nach dem Buchdruck jemanden gefragt hast, und wie findest du das mit dem Buchdruck, sagt er, schrecklich, die Kirche nebenan hat drei Wörter anders gedrückt und seitdem habe ich meinen Nachbarn umgebracht. Ja? Mhm. Und jetzt befinden wir uns wieder in so einer Phase. Ja? Mhm. Und das hat natürlich Konsequenzen. Ich sehe ganz viel von dem politischen und auch globalen Regress, den wir gerade erleben, ist nicht eins der Fakten und der Wahrheit, sondern eins der Informationskrise. Mhm. Ich finde, damit müssen wir jetzt umgehen lernen. Und ich finde vor allem eine Sache, die wir machen müssen, und ich weiß, das darf man schon gar nicht mehr sagen im Land Deutschland, man muss den Scheiß regulieren. Mhm. Punkt aus, Ende, Schluss. Ich laufe seit 3 Jahren rum und schreie, also zumindest können wir doch mal anfangen, sagen wir mal, in sozialen Medien erst auf 16 zu erlauben.
So Australien-Modell.
Ja, aber die Regierung hier spricht jetzt auch schon drüber. Frankreich hat gesagt, wenn es die EU nicht macht, machen wir es. Mhm. Ja? Das kommt jetzt, diese Korrekturschleife. Und das stimmt mich auch wieder sehr optimistisch, weil ich will diesen Informationsschwulst, den wir haben, den wir auch genießen, Zugang zu allen Informationen der Welt, ich möchte das wieder zum Positiven wandeln und nicht zum Negativen. Und das treibt mich, glaube ich, gerade am meisten in den Wahnsinn.
Ich war ja sicherlich positiv, negativ. Ich meine, ich habe 2 Kinder. Ich habe 4 Kinder. Die Großen sind 9, 12 und 10. Die sind schon mittendrin in dem digitalen Wahnsinn.
Haben die Smartphones?
Der Große ja, der Kleine nein. Aber der macht mit seinem iPad sozusagen also Snapchat und letzten Endes den gleichen Scheiß, ja. Und ich bin als Vater immer in dieser Situation, verbieten oder nicht verbieten. Ich bin bei logischerweise nicht verbieten, sondern den Kindern eigentlich die digitalen Möglichkeiten irgendwie offen halten.
Nein, ich bin total für autoritäre Erziehungsstil.
Ja, fuck you. Werd erstmal Vater. Bist du schon?
Nee, wahnsinnig.
Also von wegen Ambiguitätstoleranz, ja. Ich meine, mein eigenes Weltbild ist halt auch nur mein eigenes Weltbild. Und ich bin hier Gen X, hast du es gerade schon gesagt. Und meine Kinder sind eben Jahrgang 12 und 15. Und ja, fuck, was soll ich denen denn bitte erzählen? Ja, klar, jetzt kann ich irgendwie meine Wirklichkeitsvorstellung auf die drüber stülpen, denen das Ding wegnehmen. Und ich versuche es halt einigermaßen zu begleiten. Und ich gucke mir eben die Kollateralwirkungen dessen an, was dieser mediale Konsum ist. Und das ist natürlich irgendwie der Vergleich und ständig irgendwie höher, schneller, weiter. Dieses auch eine wahnsinnige Schwierigkeit, sich auf Dinge zu konzentrieren, Dinge tatsächlich mit den Händen zu machen, weil irgendwie das Swipen halt irgendwie das, die Haupteigenschaft der Hände im Augenblick ist. Kann ich jetzt alles wortreich beklagen, bringt mir insgesamt nichts. Und ich glaube, dass wir einfach in eine Welt müssen, in der wir diese Sachen in eine gute Balance kriegen. Ja, also ich weiß nicht, ob ein Verbot die Dinge nicht noch attraktiver macht, im Sinne von, du sagst, die Regulation braucht es. I don't know.
Naja, ja. Gut, also ich habe mich viel mit den Pädagogen und mit dem Bildungssystem dazu unterhalten und die haben halt gesagt, das Problem ist, die Eltern können das nicht verbieten. Völlig nachvollziehbar. Mhm. Aber wenn es von der Institution kommt, dann haben die Eltern ein ganz anderes Argument. Und natürlich wird es dann Gorilla-Smartphones geben. Ja,
ich brauch doch kein Argument. Ich brauche doch keine Autorität, die mir als Vater eine Handhabe gibt, meinen Kindern irgendwas zu verbieten.
Das Problem ist ja nicht, dass du nicht die Autorität hast, sondern das ist dann immer das Argument, aber die anderen haben es doch. Ja. Stop it from the top. Also, wie gesagt, das ist einfach ein Teil der Korrekturschleife, weil ich stimme dir ja völlig zu. Im Ende hätte ich am liebsten so etwas wie ein Kindernet, wo man von ganz früh an bis 16 oder whatever drin ist, ein abgekapseltes Netz, wo man anfängt, sich da reinzulernen, wie dieses Game funktioniert und dann wird man irgendwie in die große Welt rausgelassen. Ja, das wäre für mich der Idealzustand. Das ist aber noch ziemliche Traummusik in meiner Wahrnehmung. Ich will genauso wie du, dass man die Technologie wieder mehr fürs Gute als fürs Negative verwendet. Ja, weil, stell dir vor, du wachst jeden Tag auf von klein an und das Erste, was du siehst, ist der gesamte Weltschmerz.
Ja, das ist
das macht etwas mit dir.
Oder Dubai-Schokolade. Also whatever, ja.
Naja, der Algorithmus pusht dir eher den Weltschmerz rein.
Das ist klar. Egal, was ist irgendeine Versuchung, entweder Sachen scheiße zu finden oder Sachen zu wollen.
Mhm. So. Ja, aber that's bad for the brain.
I know.
Also darauf kann man sich ja einigen und also, wie gesagt, ich bin ja kein Ludit, ich will ja Technologie nicht zerschlagen, ich nutze sie ja, ich lebe davon, verdammt nochmal, ich bin Zukunftsforscher. Aber ich will, es ist doch immer so gewesen als Menschheit, wir kriegen eine neue Technologie, wir übertreiben es. Mhm. Bei der Industrialisierung genauso, haben wir gesagt, toll, das wächst ja alles, wir haben Fabriken, wir haben hier Kinder, die arbeiten nicht, aber wir haben Arbeitsplätze in diesen Fabriken, dann nehmen wir doch die Kinder und lassen sie dann arbeiten. Ja?
Ja,
dann ist man im Nachhinein auch immer drauf kommen, vielleicht erben einem gewissen Alter. Diese Schleifen sind zivilisatorisch notwendig.
Ich weiß, die Frage ist nur, ob wir jetzt in dieser Übertreibungsschleife, in der wir jetzt sind, tatsächlich mit der Menschheit spielen, im Sinne von unserem kompletten Überleben spielen auf dem Planeten.
Was meinst du, so Nuclear Armageddon?
Genau, weil einfach sozusagen, sagen wir mal, die Züge, die im Augenblick aufeinander rasen, in puncto Ambiguitäten, die empfinde ich als so massiv, die sehe ich als so riesengroß an, dass ich nicht genau weiß, ob wir nochmal die Zeit haben, sozusagen in diesen Schmerz zu gehen, scheiße, wir haben es übertrieben und wir kriegen es irgendwie wieder korrigiert, oder ob nicht dieses Mal sozusagen eher die ultimative Konsequenz auf uns wartet. Ja? Also, Wer mich kennt, weiß auch, ich bin auch so ein Untergangsfantasierer. Ich finde das eigentlich relativ geil. Also so, weil mein Gefühl ist teilweise, dass der Mensch aus sich heraus gar nicht mehr in der vollen Fähigkeit ist, sich selbst zu regulieren, sondern von außen einfach wirklich harte Impulse braucht, um ernsthaft über sich nachzudenken. Mhm. Ja? Und dann braucht es entweder einen Krieg oder eine Naturkatastrophe oder irgendwie eine Monsterpandemie und so weiter.
Aliens wären besser, weil da würde sich die Menschheit
verbinden. Aliens hätte ich Bock. Alles, was irgendwie ein echtes Gemeinschaftlichkeitsgefühl schafft. Ja?
Genau.
Irgendwas, was richtig die Menschen wieder dahin führt, hey, miteinander, füreinander, soziale Wesen und ich alleine kann es halt nicht machen und ich in meinem kleinen abgekapselten Stamm, in meiner kleinen puppigen braunen Bubble oder was auch immer, werde es auch nicht lösen, sondern hey, wir sind alle irgendwie eins. Alle gehören wir irgendwie zusammen und wir haben ein gemeinsames
Leben. Das ist die These von Reagan gewesen, ne? Wenn die Aliens kommen, dann verbündet sich die Menschheit. Ich meine, ich hätte Bock drauf.
Ich habe auch Bock drauf. Tatsächlich any type of Krise, ja? Also ich gehe sogar so weit.
Die undeutscheste Aussage des Planeten.
Ja, ich Bock ja, auf kann ich, soll, ich weiß ja nicht, identifiziere ich mich als Deutsch sicherlich auch. Klar, aber, klar, also nochmal, wenn ich morgen Russe bin, ja, wenn der Putin sagt, ach komm hier, ich bin hier, ob ich morgen Russe bin oder Deutsch, das ist mir doch egal. Ich pointiere das jetzt mal ganz bewusst. Ja, klar, ja. Klar. Ich werde hier irgendwie leben, ja, ich werde im Zweifel lebe ich in der Höhle und fange irgendwelchen Kram für meine Kinder oder fische es aus einem Fluss raus. Ob ich einen deutschen Pass, einen russischen Pass habe, ey.
Ja, gut, das Konzept der Nationalstaaten ist ja auch schon langsam ein bisschen, genau. Bisschen outdated. Man darf nicht vergessen, auch bei all deinen Armageddon-Sorgen.
Nicht Sorgen, sondern Wünschen.
Wünschen. Ah, level the playing field.
Genau. Okay.
Man darf nicht vergessen, der Mensch ist eine Kakerlake. Kriegst du nicht klein. Irgendwo.
Das stimmt, ja.
Irgendwo überall kommen wir da schon wieder raus.
Wahrscheinlich, ja. Ich nehme es an. Ich biege das Gespräch mal ein bisschen auf dich als Wesen. Was sind denn so Zuschreibungen auf dich selber, von dir selber, die du tendenziell beklagst, wo du sagst, ach scheiße, irgendwie, das würde ich gerne abstellen?
Framing, ja. Naja gut, eine Sache, die hat mich früher sehr geärgert, aber jetzt natürlich nicht mehr, war natürlich, wie das so sein muss, klassisch immer in diese Fußstapfen seines Vaters.
Ach so.
Das habe ich ja auf und runter gehört. Das sehe ich jetzt mittlerweile völlig entspannt. Das ist natürlich mit 20 ist das nervig. Ne? Aber jetzt mittlerweile. Auch was ganz Gutes ist, wir haben genau dieselbe Schuhgröße. Ich,
ja, das ist nett, ja.
Trifft sich irgendwie ganz gut. Ja. Weil eine Sache, die mir schon aufgefallen ist, ist, dass dieses Feld der Trend- und Zukunftsforschung ist wirklich großteils von Old Dudes besetzt. No problem with Old Dudes. Also ich im Vergleich zu den meisten anderen Leuten, die sich viel mit Generationen beschäftigen, kenne ja auch die strategische Weisheit, die älteren Generationen zu loben.
Ich höre den Unterton sehr genau.
Nein, du bist Xler, du bist da raus, du zählst gar nicht,
Es geht doch gar nicht um mich, sondern es geht um die generelle Zuschreibung an die ältere Generation.
Und mir ist halt aufgefallen, es gibt halt sehr wenig junge Trend- und Zukunftsforscher. Ja, es gibt die schon immer mal wieder, die ploppen auf, die schießen sich dann immer auf ein sehr turbotechnologisiertes Thema ein, ne, aber machen nicht so die größere Analyse. Also in der Blockchain-Zeit, in der NFT-Zeit, Metaverse-Zeit darf man nicht vergessen, da gab es dann immer so ein paar und die verschwinden.
Die kriechen aus ihren Löchern und verschwinden dann.
Ja, genau. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja, also da finde ich, und deswegen auch das mit meinem Dad, ich finde es super, dass es Zukunftsforscher gibt, die quasi Philosophen plus Zukunft machen. Das ist eine geile Angelegenheit. Aber ich will da auch wieder mehr junge Leute wieder für die Zukunft begeistern, weil die Resignation bei den Jungen ist schon sehr, sehr niedrig. Und eine Zuschreibung, die ich natürlich sehr oft auch bekomme, das ist natürlich immer so bei Anmoderationen, bei Bühnen so, ist natürlich so, ein Vertreter der Gen Y, ja, also Digital Native kommt da jetzt so raus. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich merke das immer mehr, so Individuen anhand von Generationen festzuschreiben, funktioniert immer weniger. Ja. Also wenn man meine Thesen und meine Analysen mal nimmt, würde man ein Klischee annehmen, ich bin irgendwie 60 plus, ja, also der will da gegen soziale Medien wettern und so, ja, also diese komische Doppelposition, wo ich Generationen untersuche und beforsche und das auch wirklich in ein Unternehmen hineintrage und mit diesem Klischee spielen muss, aber gleichzeitig selber nicht in diesem Klischee landen will, das bringt dich in eine ganz komische Juxtaposition. Das ist eine Sache, die mir am Nerv geht.
Also meine Frau ist dein Jahrgang, ein bisschen jünger noch als du. Und also ich habe sehr aktives eigenes Bubble-Bursting einfach betrieben, so vor 15 Jahren. Und diese Zuschreibung auf Individuen und Generationen ist das Unterkomplexeste. Und ich glaube, ganz, ganz viele in der Welt weisen es gerade darauf hin, dass überhaupt jegliche Form von Schubladisierung zu kurz greift. Und wer sich bereit ist, dieser Komplexität insgesamt zu öffnen, der wird im Zweifel auch zufrieden.
Spätestens während der Pandemie hat man es gemerkt. Oder als sich die Rechtsnationalisten mit den linken Schwurbler-Ökos verbündet haben, da haben wir gesehen, die Konsistenz von Persönlichkeiten, die man sich gerne einbildet, existiert nicht.
Das ist einfach
so. Die existiert ganz, einfach nicht.
Ganz klar. Und ich will nochmal zu deiner Antwort von eben zurück. Also dieses Thema oder Trauma Vater und Vaterfigur und irgendwie Strahlkraft des Vaters und so weiter. Ich habe also in meinem Bekanntenkreis auch einen wirklich sehr krassen Fall, also tatsächlich Sohn einer der größten Unternehmer seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist auch nur meine Zuschreibung auf ihn. Ich kenne ihn jetzt nicht so gut persönlich, aber dieses Hadern mit dem, wer bin ich eigentlich und wie werde ich eigentlich diese gottverdammte Zuschreibung Sohn los, die beschäftigt ihn schon arg. Ja? Und ich merke auch, wie er sein eigenes Leben auch insgesamt gut lebt, aber tatsächlich nie davon loskommt, auch weil wir ihn, glaube ich, als Gesellschaft da gar nicht rauslassen, weil der Name, der ist so kraftvoll, der ist so stark, der ist so riesengroß, ähnlich wie deiner, ja, dass irgendwie du gar nicht anders kannst, als irgendwie über deinen Vater assoziiert zu werden oder irgendwie identifiziert zu werden.
Und ja,
jetzt machst du auch noch das Gleiche. Ich meine, das ist ja crazy. Ja. Also mit anderen Worten, was heißt das Gleiche? Ich meine, ihr werdet auch eure Themen irgendwie miteinander haben. Du bist im gleichen Business, ihr seid beide irgendwie eine Personal Brand. Ihr bewegt euch wahrscheinlich in ähnlichen Zirkeln, einfach in puncto Wertschöpfung dessen, was ihr tut, mit Keynotes und so weiter. Und du gibst dich jetzt wirklich sehenden Auges in die Maximalspannung. Ja, ja. Das finde ich echt geil. Also das ist very, very commendable.
Weil mein Vater lebt ja noch pädagogisch sehr weise. Weil es ist natürlich unglaublich schwer gewesen, gegen ihn zu rebellieren. Ne? Weil, weißt du, so alter Sponti, der findet halt alles cool.
Klar. Weißt du? So, findest keine Reflexionsfläche
für Aggression. Gar nichts. Ja. Ich hätte jeden Tag mit einem Dreiteiler zum Abendessen erscheinen müssen. Irgendwie, dann hätte er vielleicht was gesagt. Aber er hat einen sehr schlauen Move gemacht. Er hat mir immer gesagt, Tristan, werde ja niemals Zukunftsforscher.
Ja,
das ist gerade mein Akt der Rebellion.
Das ist smart,
ja. Ja, das war schon ein guter Move, weil wir haben das mal untersucht. So eine Generationsübergabe in diesem Business, das ist ja ein sehr rares Business, das hat noch nie funktioniert.
Ja.
Hat noch nie funktioniert, weil es immer am Ego des Abgebenden sozusagen gescheitert ist. Aber ich finde, wir haben das, also wir machen auch Doppelvorträge und so Sachen, die mir immer.
Mit euren Podcast und so weiter.
Das sind die härtesten Sachen, die ich mache beruflich, muss ich sagen. Aber danach ist immer so, das ist auch toll und ist auch ein Privileg und das muss man natürlich auch wissen. Ja, also
ich glaube, das hält sich auch so ein bisschen die Waage. Ob das Privileg ist oder Bürde, I don't know.
Ja, es ist der Fluch des Privilegs.
Seriously, da ist dir vielleicht durch deinen Nachnamen eine kleine Tür aufgemacht worden, man durchgehen musste schon selber.
Ja, das
also da
habe ich auch am Anfang gemacht. Nicht meine ersten 10 Vorträge waren solche Katastrophen. Ey. Ja, ich war eigentlich ein Introvertierter, weißt
du? Machen, lernen, entwickeln. Naja, du hast ja schon gesagt, du bist vielleicht tendenziell eher schüchtern und so weiter und kommst halt einfach jetzt mehr und mehr in deine Persönlichkeit. Ja.
Oder ich überkompensiere. Kann ja beides funktionieren.
Beides willkommen, alles gut. Du hast mir auch ein Thema mitgebracht. Keine Ahnung, ob wirklich oder ob du es jetzt gerade aus der Lameng raus schießen willst. Schmeiß mir mal was hin.
Jetzt habe ich natürlich so eine unglaublich große Auswahl an Themen, die ich mit dir bespielen könnte. Also ich glaube, eine Sache, weil wir gerade vorhin drüber gesprochen hatten, die mich gerade sehr bewegt, über die ich auch viel schreibe jetzt, ist paradoxerweise in diesem ganzen Gesellschaftsschwurbel, den wir besprochen haben, die Krise der jungen Männer. Wird gerade unglaublich viel,
ja,
natürlich lange Zeit lang dafür gekämpft, dass wir immer mehr egalitär werden. Und jetzt kommen wir aber in die Lage, wo es echt schwierig wird kommunikativ, weil die jungen Männer, und das ist, weil du mir auch gesagt hast, dass du jetzt einen sehr jungen Sohn hast, völlig abgehängt sind mittlerweile. Was Bildung angeht, sind sie ganz hinten raus. Höhere Abschlüsse haben die Frauen schon längst überholt. In ganz vielen Ländern sind die Einstiegsgehälter von jungen Frauen jetzt höher als von jungen Männern. Die Frage ist, was machen wir da? Weil es ist kein Zufall, dass diese ganzen nostalgischen Bilder, die vergangenheitsregressiven Tendenzen verspüren, das sind alles Männer.
Future is female.
Bin
ich fest von überzeugt.
Ich
meine, die Gnade ist, dass wir alle beides in uns haben. Also diese kleine Chromosomending da, das uns irgendwie am Ende in den männlichen Phänotyp rutschen lässt. So be it. Ja. Und die Schwierigkeit ist, glaube ich, dass junge Männer oder Jungs eben auch gerade durch soziale Medien und so weiter extrem sozusagen auf sich selbst gepusht werden und auf irgendwie das Ego und setzt sich durch und geh nicht unter und so weiter. Und wahrscheinlich immer noch auch so aus der X-Generation kommt hier, der Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter. So dieses ganze Bild von dem Unverwundbaren, das ist natürlich einfach toxisch für Wirklichkeitsbewältigung im Jetzt.
Ja, weil absolut, einfach, absolut.
Schlimmer geht's kaum. Ja. Und wenn du da die Kinder nicht, und jetzt wie gesagt bin ich vierfacher Vater, wenn du die Kinder da nicht begleitest in eine wirklich tiefe, wahre, echte Selbstliebe, jenseits dieses ganzen heroischen Zuschreibungsgedönses, dass Männer jetzt 200 Jahre auf sich irgendwie aufgeladen haben. Ja, ich bin der Macker, ja. Dann werden wir eine Generation von Lost Boys erleben.
Die haben, also die
ist ja schon da.
Die ist schon da. Das Problem ist, ich meine, das ist das, was mich so nervös macht an dem Ganzen, weil ich sehe das ja in meinem Umfeld auch ganz viel. Ich habe über die Jahre immer mal wieder einen immer nur die männlichen Kumpels, ich bin ja auch hier in der SRH in Heidelberg Student.
Dozent. Ja, wärst du gern, bist
Dozent,
du
Dozent, leider. Ja. Nein, es ist super da drüben.
Ja.
Und da habe ich auch gemerkt, wie jetzt über die letzten 7 Jahre immer weniger Jungs da waren. Die Jungs, die da waren, einfach auf einem ganz anderen Niveau waren. Hinten immer so.
Ja, ist klar.
Und wenn du jetzt aber, junge Männer brauchen Vorbilder. Das ist, was sie am dringendsten brauchen. Und da ist jetzt eine fette Lücke entstanden und die wird jetzt von richtigen Arschgeigen besetzt. Und das macht mich ein bisschen nervös, weil junge Männer haben, ob wir es wollen oder nicht, haben das Gewaltmonopol. Mhm. Und meine Überzeugung ist genauso wie deine, hey, wir haben jetzt schon Parität überholt bei höheren Ausbildungen. Nehmen wir mal an, wir leben in einem meritokratischen System, jetzt reden wir uns zumindest ein, mal schauen, ob das dann stimmt. Ja. Spießt es 20, 30 Jahre nach vorne, hast du mehr Frauen in den höheren Positionen, weil sie bessere Ausbildung haben.
Ohnehin so.
Weil sie härter geleistet haben.
Und weil Frauen oder beziehungsweise das Weibliche tut sich viel leichter in der Verbindung mit anderen Elementen.
Mhm.
Ja, das ist einfach das, und das ist genau das Calling der Gegenwart, sich zu verbinden. Und deswegen, ja, das fällt dem Weiblichen einfach leichter als dem Männlichen.
Und man muss auch sagen, der ökonomische Vorteil von Männern jetzt die längste Zeit war ja die Physis.
Ja, das ist ja schon lange rum.
Ja, also das seit dem Ende des Industriezeitalters. Das ist nicht ganz ein Zufall. Ne? Jetzt werden die Muskeln am Fließband werden jetzt von Robotern ersetzt. Und der Pflug und die Tiere sind jetzt auch langsam weg im Agrarbusiness. Und da entsteht, glaube ich, auch diese Identitätskrise bei den Jungs. Ne? Weil es reicht nicht mehr, dass ich der bin, der das Geld und das Brot nach Hause bringt,
klar,
sodass du mich liebst. Und da entsteht eine massive, vereinsamte, junge, abgehängte Männergeneration. Und es ist halt für die, um die versuche ich mich jetzt, weil ich merke das einfach, ich verliere den einen Kumpel an irgendwelche Verschwörungstheorien von alternativer Archäologie, ja, weil, ja, gibt eine ganze Menge komische Lager, ey. Ja, wo irgendwie dann der Fakt, dass er seine Karriere nicht auf die Reihe gekriegt hat, irgendwie darauf zurückzuführen ist, dass die Archäologen darüber gelogen haben, ob es Tunnel unter den Pyramiden gibt. Ja? Und die anderen habe ich dann an irgendwelche komischen Krypto-Scam-Ecken verloren, ja? Wo es auch irgendwie hieß, ja, ey, mich würde eine Frau nie lieben, wenn ich keinen Bugatti habe und deswegen investiere ich jetzt mein ganzes Geld da rein, ups, hat nicht geklappt. Und jetzt sind die Ausländer dran schuld. Ja?
Also, das ist echt Lost Generation. Ja.
Das ist fucked.
Aber was können du und ich tun, um diesem Phänomen irgendwie Einhalt zu gebieten, abzuhelfen? Ich sag dir gleich, was ich tue. Ich bin gespannt, was du tust.
Also ich bin da wahrscheinlich noch zu jung für, aber dieses Vorbild, diese Vorbildlücke, die müssen wir jetzt füllen.
Ja, also ich, wie gesagt, 4 Kinder. Was ich viel tue, ist weinen. Hm. Ich weine vor den Kindern. Ich bin auch jemand, der leidenschaftlich gerne weint. Also und in 98% aus Freude und aus gefühlter Getragenheit von den Dingen und nicht aus Trauer oder aus Wut oder so. Und meine Söhne sind immer so ein bisschen irritiert, wenn ich das tue, weil natürlich ist es nicht Default, ja, dass ein Mann in meinem Alter irgendwie weint. Ich kann es, ich will es, es befreit mich, es hilft mir, es ist für alle Umstehenden und es ist einfach krass, wenn du dich plötzlich in die Gnade dessen fallen lässt, was irgendwie ist, ja, so ins Nichts fallen lässt durch Tränen, wie plötzlich die Welt kommt. Und natürlich ist die Zuschreibung, dem geht's schlecht. Ja? Wenn du weinst in der Öffentlichkeit, wird plötzlich, oh Gott, wie kann ich dem helfen? In Wirklichkeit helfe ich mir gerade massiv, weil ich mich gerade irgendwie gehalten fühle von den Dingen. Und das ist halt crazy. Ja? Das ist sowas, so spiritueller, esoterisches Zeug. Und meine Söhne, die gerade sozusagen aus dem, du bist nur geil, wenn du einen Bugatti hast, TikTok-Scheiß kommen, ja, sehen ihren Vater weinen, so um Himmels Willen. Und das, was daraus entsteht, der Dialog, der daraus entsteht, der hinterlässt meine Söhne immer so ein bisschen Fragen, zweifelnd, um sie, ist der Alte noch, ist alles okay? Ja. Aber es, Stück für Stück tut sich etwas auf, was ihnen auch die Gewissheit gibt, das auch tun zu können. Das ist ein sehr inkrementeller Prozess, aber er läuft. Und ich glaube, viel mehr kann ich nicht tun. Also ich will, erstens intellektuell, jetzt der Große ist jetzt, wird jetzt 13, der fängt jetzt langsam an, hinter diese ganzen Themen auch intellektuell zu steigen, ja. Aber ihnen den Raum aufzumachen als Vater, zu sagen, ey, du bist völlig okay mit deinem kompletten Gefühlskorridor, den auch nach außen zu zeigen, ist fein. Ja?
Aber das ist total wertvoll, weil die Sache war, die glaube ich, da ganz oft passiert ist, dass man immer den jungen Männern gesagt hat, dann, ihr müsst jetzt auch Gefühle zeigen können, ihr müsst es jetzt lernen, aber man hat es ihnen nie wirklich vorgelebt von Leuten, also von Figuren, mit denen sich identifizieren, wie eben dem Vater. Also das genau. Ist, das wirkt ja dann immer wie so, das, also das sagen alle, dass du so sein musst, aber wenn du es machst, bist du eigentlich trotzdem der Lusche.
So, ne? Genau.
Und wenn man das so rumlöst, dann knackt man den Code.
Und stell dir mal vor, Friedrich Merz würde bei, was weiß ich, Maybrit Illner anfangen zu heulen. Stell dir mal vor, was in Deutschland los wäre, wenn das passieren würde. Da würde eine riesige Kohorte würde natürlich schreien, ey, was für eine Lusche. Ja? Und die andere würde sagen, ey, fuck, wie geil. Ja? Endlich mal irgendwie eine Wahrhaftigkeitsregung jenseits des üblichen Korridors. Und was sowas öffnen könnte, ja, das ist, und ich warte auf sowas, ja, so einen großen, tatsächlich weithin sichtbaren gesellschaftlichen Hack in puncto Gefühl. In puncto auch so, sozusagen Surrendering into Nothingness von irgendeinem, der permanent per se auf sich und irgendwie Kontrolle gesetzt hat, so ein Söder oder so. Ja?
Ich weiß, also man ist. Der würde sagen, das war vom Zwiebelschneiden.
Ja, das meine ich, ja. Aber die Chance, die darin liegt, ja, eben genau aus dieser Vorbildfunktion, plötzlich einen Raum aufzumachen für die jungen Männer, um auf die Frage zurückzukommen, das ist huge.
Das ist aber interessant, dass du das sagst, weil ich realisiere jetzt gerade, dass mein großes politisches Vorbild, das ist natürlich auch durch meine Generation getrieben, Obama, der hat ja auch einmal so einen Moment gehabt. Ja, das war nach einem School-Shooting, nach einem sehr großen.
Echt?
Im Kindergarten. Okay. Ja, und da ist er vor die feinte Presse gegangen und hat geweint. Und ich erinnere mich, dass das hat so einen Effekt auch bei mir damals entzeugt. Ich war nämlich damals auch in dieser Altersphase, wo man ein cooler Macker sein will. Also das, ich glaube, du hast recht, das ist wahrscheinlich der kulturelle Hack. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie den Merz dafür lobbyen, dass er es tut, aber das wird.
Ja, auch da werden wir an Friedrich Merz im Zweifel nicht rankommen, müssen erstmal an uns selbst rankommen. Und wenn wir selber das in Blut leben, dann kann die Hoffnung entstehen, dass andere das auch machen. Also ich habe mich vor langer Zeit davon gelöst, Menschen von irgendwas überzeugen zu wollen, sondern irgendwie, wer es annimmt, nimmt es an, wer es nicht annimmt, nimmt es nicht an. Und ich glaube, in der Art und Weise hält man sich und andere am meisten gesund oder ist in so wenig Übergriffigkeit wie möglich. Weil tatsächlich, also Menschen wie du und ich, die irgendwie ja keine dummen Kinder sind, wir sind ständig dabei, irgendwie, ja, wie kriege ich irgendwie meine Botschaft in die Welt, pipapo. Am Ende darf es jeder für sich selbst finden. Hm. Das ist meine Überzeugung.
Crying for future, das würde ich mal.
Yes, whatever, ja, mach was draus. Ganz schön geiles Ding. Eigentlich, ich ringe jetzt um irgendwie adäquate Schlussworte, weil wir an so vielen Themen vorbeigekommen sind und du für mich als Typ so wirklich eine sehr spannende Energie emittierst. Ja? Also diese Zuschreibungen in puncto Arroganz und so weiter, ich glaube, das ist etwas, was du auch ganz gezielt provozierst. Mich, uns hast du hier massiv bereichert. Ich werde lange von diesem Forecast zehren. Ich freue mich schon drauf, ihn anzuhören, weil da einfach für mich ganz viel drin war. Und ich danke dir, dass du da warst. Hast du ein Schlusswort? Hast du irgendeine Botschaft für mich, für uns, für die Welt?
Habe ich eine Botschaft für die Welt?
Hauptsache die Haare liegen. Das ist immer so die finale Botschaft von Vorsprung. Hauptsache die Haare liegen.
Die Haare sitzen quasi.
Die Frisur sitzt, aber die Haare liegen.
Okay. Gut. Ich finde, dann lasse ich dir dein Schlusswort. Es gibt vielleicht noch eine Sache, da ich eine Kreatur aus dem Dachraum bin. Gerade noch zum Thema deutsche Angst, damit haben wir auch so ein bisschen so angefangen. Das ist ein sehr, sehr schlaues Sprichwort. In Deutschland ist die Lage ernst, aber nicht hoffnungslos. Oder in Österreich ist die Lage hoffnungslos, aber nicht ernst. Das trifft es eigentlich ganz schön.
Das ist schön und tatsächlich ein Hybrid aus beidem. Das hätte das uns genau. In der Welt, glaube ich, verdammt gut.
Ambiguität, ne?
Danke, dass du da warst.
Ich habe zu danken. Du hast ja den Braindrain in der Politik gerade ganz, wenn du wirklich was bewegen willst, gehst du als junge Person nicht mehr in die Politik. Das ist einfach, das ist ein Minenfeld. Jetzt wissen wir, dass die höher Kompetenteren, dass die Frauen immer kompetenter werden. Das heißt, es werden immer weniger von ihnen in die Politik gehen. Das wird sich selbst fressen, glaube ich. Und dieser Machtgeilheitsanspruch, der zieht da auch nicht so sehr. Und man muss jetzt sagen, also für die jetzige Zeitgeistlage, also ich kenne so viele Frauen, denen ich jetzt gesagt habe, und? Die alle hart auf den Merz rumgehatet haben, sicherlich auch zu Recht. Ich gesagt, und nach der Trump-Nummer, wie findest du es jetzt? Und sie haben gesagt, ich habe mich dabei erwischt, ihn jetzt gut zu finden.
Ich fand ihn auch geil bei Trump, muss ich ehrlich sagen.
Nee, aber da war dann diese, so eine maskuline Bullshit-Retard-Energy von Trump kannst du nur so matchen.
Ja, absolut.
Da war er dann eigentlich wieder ganz sinnvoll, aber ich habe das auch nicht verstanden, dass die Jungs da alle, wirklich alle Frauen rausgekapselt haben. Ne? Jetzt, also die Kurzregierung, für die habe ich in Österreich zu meiner großen Schande viel gemacht, die haben, das waren junge Leute, die hatten völlige Parität. Und da waren die Frauen, das kann ich euch sagen, ich habe die gekannt, genauso ruchlos wie die Männer.
Ja, also Frauen sind häufig die besseren Männer, in Anführungszeichen.
Ja, ja, klar, klar. Ja.
Das ist letzten Endes das Phänomen.
Stell dir mal vor, du hast die Machtgeilheit, aber gleichzeitig noch soziale Intelligenz.
Ja. Das ist unschlagbar. Das ist der Wolpertinger. Mhm. Der kann alles.
Ich finde es ja auch eine gewisse Form von Huldigung gegenüber den Frauen, zu sagen, hey, nur ihr könnt uns retten. Das Einzige, was diese jungen Rechten, mit 40% der Jungen wählen, die Männer wählen die AfD, das Einzige, was sie retten können davon, sind Frauen. Das ist das Einzige, was funktionieren wird.
Naja, also es ist genau wie das Pendel zwischen Kollektivismus und Individualismus. Es ist das Pendel zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit, weil es halt 200 Jahre auf der Männlichkeitsseite, jetzt schlägt es auf die Weiblichkeitsseite um, was ja das Männliche nicht redundant macht.
Nein, also, nein, aber der Gender-Value-Gap ist so groß, wie wir ihn noch nie hatten.
Ja, klar.
Also das...
For good reason.
Ja, also, ja, ist eigentlich unnötig. Ne? Aber, also da sind schon die Männer dran schuld. Ne? Ich weiß auch nicht, was ist ein gutes männliches Vorbild momentan, ey?
Ich fand Habeck, für mich war ein fantastisches Vorbild.
Ich fand Habeck war...
Vorbild, der ist einfach im System verglüht. Und es war klar, dass
es früher oder später hat der Axel Springer Verlag zerstört im Ende.
Im System verglüht.
Also, okay.
Ja gut, klar, wenn du das mit System meinst. Das ist deutlich. Also ich, ansonsten im Moment in der... wen ich halt echt geil finde, ist so ein Roger Federer. Ja? Also jetzt mal unabhängig davon, dass der geil Tennis spielt. Ja? Ist das einer, der irgendwie eine Energie hat, wo du das Gefühl hast... Das ist, da vereinigt sich doch sozusagen das komplette Universum in diesem Menschen in puncto Talent, Bescheidenheit, Exzellenz, Gnade. Da ist auch irgendwie, also jetzt nehme ich mal wirklich so ein Beispiel, ja, wo jemand wirklich eine Aura hat. Also wer hat denn echt eine Aura? Also im Sinne von wirklich als Wesen dazustehen, wo du sagst, irgendwie, jo. Gut, irgendwie unserer Spezies angemessen und auch keine so eine Pseudo-Aura, sondern eine richtige Aura. Mm. Es gibt verdammt wenige. Mm.
Eigentlich ist das perfekte Vorbild noch immer, mein bester Freund in Wien hat ihn gerade interviewt, Arnold Schwarzenegger.
Ja.
Der ist eigentlich ein total, der ist nicht der Rambo-Arsch. Ja?
Nee.
Der setzt sich fürs Klima ein, der hat eine riesen Klimakonferenz. Der basht Leute, die irgendwie online die Paralympics verarschen und so. Das ist ein super guter Typ.
Ja.
Eigentlich, ja. Und die Frage ist, warum gewinnen dann die Andrew Tates? Und ich meine...
Polarisieren. Nee, genau. Also diese ganze low-hanging fruit der Polarisierung, die ist einfach überall.
Aber es liegt daran, dass sie dir reingeschoben wird. Ich sag's euch ganz ehrlich, der ORF hat das untersucht. In China wird TikTok als Kanal... Die haben den Algorithmus invers geschaltet. Das heißt, dort werden die Inhalte, die dir zugespielt werden, hauptsächlich wahre Informationen. Da versuchen sie quasi, gute Kommunisten auszubilden. Ja, also, aber weißt du, was ich meine? Bei uns ist es genau andersrum. 2050 wirst du darauf zurückschauen, auf die jetzige Zeit, und sagen, hey, wir haben da 3 Generationen Dopamin und Porno abhängig gemacht. Ja. Wie konnten wir das zulassen?
Ja.
Das muss so sein.
Ja, dieses Porno-Thema ist auch ein Riesenthema.
Das ist fucked. Oh, fuck, ja.
Und das ist tatsächlich für mich so ein Riesenphänomen, das die Menschheit bedroht. Ja? Dass Männer, Young Men, ja, Young Males, letztlich so pornoabhängig sind und noch nie in ihrem Leben sich in das Energiefeld tatsächlich mit einer Frau mal reinbegeben haben, dass die im Zweifel gar keinen mehr hochkriegen, wenn die mal ein richtiges Paar Brüste sehen.
Ja. Ihr merkt ja gerade was, das ist ja total lustig, die Ursünde der Zukunftsforschung war die Population Bomb. Man hat gesagt, wir werden so viele Menschen auf dem Planeten, dass wir die ganzen Ressourcen verbrauchen. Es passiert gerade das Gegenteil. Die Sorge ist momentan einfach, dass die Geburtenraten uns überall durchrasseln. Und es hängt vor allem auch damit zusammen, es hat ökonomische Gründe, aber die Interaktion zwischen den Geschlechtern bei den Jungen ist so niedrig wie noch nie. Ja, und das Einzige, krass, was junge Männer zur Empathie und vielleicht ein bisschen schlauerem Denken führt, das sind Frauen. Die sind das empathische, regulierende Element bei jungen Männern immer gewesen.
Und Männer, die heulen.
Klar, aber jetzt übernehmen wir das auch mit, ist ja auch super. Ja, aber die Generation Z jetzt, ich untersuche die ja wie ein Wahnsinniger, die haben so wenig Sex wie noch nie, saufen so wenig wie noch nie und nehmen so wenig Drogen wie noch nie. Mhm. Machen gar nichts. Ja?
Echt? Auch keine Drogen? Auch,
also nothing, fucking nothing. Wow. Vergleichsweise zu den vorherigen.
Mhm.
Ja? Alles massiv runtergegangen. Meine These ist ja, das liegt einfach daran, dass sie einfach schon viel früher auf dopaminsüchtig, also
ja, ja, gut.
Gut, alle Drogen befriedigen Dopamin, aber ja. viel früher schon auf was anderes süchtig geworden sind. Nur, also eigentlich müsste man, klar, Covid, natürlich 3 Jahre in dieser Phase, wo du es lernst, eingesperrt zu sein, hilft auch nicht. Ja. Aber man würde jetzt denken, die sind alle auf Tinder und Vögeln wie Wahnsinn. Und das Gegenteil ist der Fall. So einsam wie noch nie und begegnen sich nicht mehr.
Da hast du mir das Stichwort gegeben. Warum hat denn die Pandemie als Impuls von außen nicht gereicht?
Meine Antwort ist sehr deutlich. Das war ein absoluter Mikroimpuls.
Wir haben die viel zu guten Griff bekommen.
Also es ging viel zu schnell. Es hat viel zu wenig Tote gegeben. Also ja.
Nein,
hart,
ja. Nein, das stimmt. Es
hat viel zu wenig Tote gegeben.
Stimmt, zu 100%.
Die ganzen wirklichen Disruptionen, die gesellschaftlich hätten stattfinden müssen, um einen echten Unterschied zu machen, die haben nicht stattgefunden.
Covid war die Erfolgsgeschichte der Moderne eigentlich. Wenn du mal schaust, wie viele Tote wir vermieden haben, es war eine unglaubliche zivilisatorische Leistung. Und genau deswegen gibt es jetzt diesen ganzen Schwurbler-Bullshit. Weil es war ja eh nicht so schlimm.
Genau.
Ja, weil wir es gemanagt haben, ihr Spasten. Ja? Aber das kriegst du nicht in die Köpfe rein. Ja.
Und das Problem, das Nächste, das um die Ecke kommen wird, das werden wir nicht mehr gemanagt kriegen. Also einfach dieses, und ich habe keine Ahnung, was es sein wird. Ob es eine Pandemie sein wird, ein Meteoriteneinschlag, keine Ahnung.
Wenn die Kacke richtig dampft, werden Homo sapiens so kooperativ.
Genau, das meine ich. Exakt, das meine ich mit meiner Inside-Fantasie. Ja. Die muss, gefühlt muss sie dampfen, weil unsere Bewusstheit nicht ausreicht, es für uns selbst im Kollektiv hinzubiegen.
Naja, aber dann, das ist ja die gute Nachricht, weil nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja dieses Bild, ich habe es mal in meinem ersten Buch, habe ich das mal beschrieben, da ist ja dieses Bild entstanden, wenn es knapp wird, dann ist das der erste Move, dass du deinen Nachbarn erschlägst, deine Frau stiehlst und bla bla bla. Das ist eigentlich bis jetzt nie passiert.
Das ist nie passiert.
Es passiert nicht. Immer das Gegenteil.
Nein, eigentlich. Es ist nur im zivilisatorischen Wohlstand, dass sowas passiert. Ja. Wenn es richtig knapp wird, nicht.
Ja. Und das ist total weird, diese Selbsterzählung des Homo sapiens, die einfach nicht mehr stimmt.
Deswegen brauchen wir letzten Endes eine Entzivilisierung unserer ganzen Gesellschaft. Zivilisation war sozusagen, ist sozusagen das Joch der Menschheit im Zusammenleben.
Jetzt ist mal die Frage, ob die Demokratie als System das überlebt oder ob wir nicht in 100 Jahren darauf zurückschauen und sagen, Demokratie, das war wie Monarchie, war ein netter Gedanke, aber...
Das Kollektiv, also in meiner Wahrnehmung, ist im Moment das Kollektiv nicht fähig, eine Demokratie tatsächlich zu tragen. Du siehst es schon, also für mich war Olaf Scholz der erste Kanzler, der nicht gewählt worden ist, sondern der erste Kanzler, der nicht gewählt worden ist. Damals wollte nämlich keiner eine Baerbock haben, keiner wollte einen Laschet haben und nur weil keiner die anderen wollte, ist Olaf Scholz Kanzler geworden. Und letzten Endes ist es jetzt wieder genau das Gleiche gewesen. Das heißt, sobald und beide sind ja auf das Wohlwollen angewiesen. Politik und Bürger sind auf das Wohlwollen voneinander irgendwie angewiesen. Das heißt, der Politiker wird ja von den Bürgern als solches gewählt, muss den Bürgern gefallen. Guckt euch mal die Parolen an auf den ganzen Wahlplakaten. Das ist eine unfassbare intellektuelle Beleidigung für jeden, der ein Gehirn hat.
Ja.
Und das heißt, diese Form von Unterkomplexheit wählt dann letzten Endes die wieder glauben, Unterkomplex bedienen zu müssen. Und du bist in einem total toxischen Kreislauf aus Unterkomplexität. Und deswegen ist die Politik für mich aus meiner Sicht auch fertig. Und deswegen ist die Demokratie an der Stelle aus meiner Sicht auch fertig. Ich habe auch überhaupt kein valides Bild dafür, wie die Zukunft aussehen kann als solches. Ich weiß nur, dass wir sie aus Eigenverantwortlichkeit, Agency heraus gestalten müssen. Und Agency, wunderbares Wort, das ist tatsächlich, das ist das Calling. Das ist
eigentlich die Handlungsfähigkeit.
Aber nichts, genau. Ich habe das lange gesucht, nichts hitte so wie Agency, wenn man es aus dem englischen Kontext kennt.
Aber du musst aber schon ein gutes Sprachverständnis haben, um dieses Wort dir erschließen zu können.
Ja, ja, das stimmt schon.
Du mit deiner Mutter, ich habe lange in Australien gelebt und so weiter, das muss schon fühlen können, das Wort. Mhm.
Ja, aber sonst denkst du, das ist eine Agentur von der.
Ja, genau.
Das ist dann für eine Art. Meine These ist, wird entweder zwei Sachen passieren. Entweder es wird so das Modell China, ja, weil das chinesische Modell ist zwar ziemlich grässlich in den meisten Formen, aber es hat einen riesigen Vorteil, es kann wieder für die Zukunft planen. Das hat die deutsche Politik, es ist sinnbefreit für die fernere Zukunft und mit fern meine ich alles über 4 Jahre hinweg, ja. Politik zu machen. Du musst hier, das Bildungssystem hier hängt noch im Agrarzeitalter fest. Alter, du hast noch über 2 Monate Sommerferien für die Erntehilfe. Wer macht noch fucking Erntehilfe, ja? Ja, also ja, und dieses System zum Beispiel, das lässt sich nicht angehen, weil wenn du das veränderst, kriegst du die Rechnung in 18 Jahren.
Ja.
Frühestens. Das ist in den politischen Zyklen, die bis zur nächsten Schlagzeile gehen oder bis zur, besten Fall bis zur nächsten Wahl, geht das nicht. Und wenn du so eine Gesellschaft der abrufbaren Empörung hast, ja, wo jeder die ganze Zeit nur darauf wartet, oh, jetzt ist noch rausgekommen, der Spahn hat dies und das. Es ist einfach, jeder will einfach da und nur fucking empört sein.
Die Bild-Zeitung macht das jeden Tag.
Das geht mir unglaublich am Nerv. Aber das Problem ist, glaube ich, die politischen Zyklen. Und mein Vorschlag, den mache ich immer beinhart, ist, ich weiß, total fies, aber wir gewichten Wahlstimmen nicht nur eine Person, eine Stimme, sondern die wird nach Alterskohorten vergrößert. Das heißt, ein Boomer kriegt 0,6 und ein Zettler kriegt 1,6. Das verändert natürlich total, wie sehr sie sich mit dem Diskurs befassen, und es verhindert vor allem, dass dir die jungen Generationen immer in die Extremen abrutschen. Weil sonst kannst du jetzt vor jeder Wahl, in Deutschland wärst du ein politischer Vollidiot, wenn du nicht jedes Mal vor der Wahl einfach die Rente hochschraubst und deine Hauptzielgruppe
als Rentner. Das meine ich ja. Das meine ich ja, dass sich sozusagen die Dummheit zirkulär erneuert.
Bewegt sich, aber die bewegt sich ja dann nur da oben. Ja, 60% des Wohlstandes in diesem Land gehört den Boomern, haben sich auch alles verdient. Nur wenn sich vier Generationen um 40% des Kuchens streiten, dann ist das für den Kapitalismus sehr schlecht, weil da wenig konsumiert wird.
Sie haben sich auch nur im kalvinistischen Bild verdient. Und tatsächlich.
Ja, also gut, sie haben früh investiert in einen Stockmarket, der immer goes up.
Genau, letzten Endes hat die Bubblebildung und auch letzten Endes die Zuspitzung auch von Geldwert einfach genau durch diese Generation einfach jetzt ihre Ultra-Pervertierung
erfahren. Ja, und auch ihren Zenit.
Also. So, und deswegen, das meine ich, im kalvinistischen Bild verdient, aber tatsächlich in Richtung Ganzheitlichkeit mal zu steuern, in Richtung Langfristigkeit zu steuern, in Richtung Balance zu steuern, das ist der Generation tatsächlich nicht gelungen.
Aber what the fuck sind heute dann die Heugabeln? Weil das gibt's nimmer. Ich kann dir sagen, so viele junge Leute sagen so, ja, also Karriere, Einstiegsgehälter im Vergleich zu Fixkosten, fuck that. Aber wenn ich erbe, ist gelaufen. Na, ist so.
Ja, auch daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass Menschen einfach künftig mit Geld andere Dinge tun werden, als sich den Bugatti kaufen. Ich glaube, dass Menschen anfangen werden, mit anderem Bewusstsein sich in die Welt zu kommunizieren und auch ihr Geld in die Welt zu kommunizieren. Das wird einfach. Und auch da kannst du unterschiedlicher Meinung sein. Es wird sicherlich die Kohorte geben, die sich den 30. Bugatti dann noch kaufen wird, aber es wird eine andere Kohorte geben, die tatsächlich...
Nein, es gibt diese Kohorte bereits, das sind sich Frauen, nur die müssen jetzt die Hauptkaufkraft kriegen.
Ja, so diese Engelhorn, wie heißt sie, die Engelhorn-Erbin, die jetzt gerade...
Ach, die das zurück, genau.
Verschenkt. Also die sagte, wie die...
Naja, verschenkt, Endes, die gibt es ja in gemeinnützige Organisationen.
Genau, ja, im Sinne von, das Geld dient der Gemeinschaft nicht mehr.
Ja, naja gut, vielleicht muss man einfach so nah wieder in den Klassenkampf rankommen, dass man richtig Angst vor den Heugabeln kriegt, und dann ändert sich wahrscheinlich alles wieder ganz schnell.
Wie gesagt, es braucht die Megakrise, die uns auf diese ganzen Themen stößt.